haben wir ja gerade noch mal Glück gehabt. Der Boris war mit dem Rücken zum Weg. Hallo Boris.
Hallo, guten Tag.
Und hallo lieber Achim.
Hallo ihr zwei, vielen Dank für die Einladung, dass ich dabei sein darf heute.
Ja, ich hatte das ja schon angekündigt, dass du im Podcast dabei bist.
Ja, ich habe das gehört letzte Woche und dachte, ich habe mich amüsiert, weil du gesagt hast, wir schleichen schon so lange umeinander. Und da habe ich immer gedacht an das Lied, was du gerne singst, kribbelt im Bauch hier und wie Katzen um die Beine. Und da habe ich an das Video gedacht, was du dahinter gerne spielst mit diesem Stinkfisch, wo die immer kotzen. Da habe ich gedacht, wenn das mal kein schlechtes Omen ist.
Nein, du bist einer, den ich sehr, sehr, sehr schätze. Ich hoffe, die Ankündigung ist auch so rübergekommen. Weil es gibt sehr wenig Leute, mit denen man sich unterhalten kann, wo man nicht gleicher Meinung ist und man schlägt sich nicht den Kopf, die Köpfe ein. Das ist bei dir tatsächlich wirklich toll. Vielleicht sind wir ja, aber ich weiß gar nicht, ob wir so weit auseinander sind. Weiß ich gar nicht.
Also ich glaube das nicht. Also ich glaube, dass wir beide gerne über Dinge einfach auch, und das meine ich positiv, streiten. Also die Dinge erstreiten mögen und gucken man, was ist dahinter den Dingen und wie komme ich den Sachen auf die Spur. Und dazu muss man manchmal auch ein bisschen was aushalten und sich auch gegenseitig aushalten. Das gehört ja bei Streitkultur dazu. Und das finde ich sowieso, es geht oft verloren, dass die Leute dann gleich zumachen, oh, der ist bescheuert, der hat das und das gesagt und gar nicht versuchen zu durchdringen, wer was wem vielleicht mitgeben kann oder möchte und so weiter. Und wenn wir uns unterhalten, war das immer sehr, sehr konstruktiv und auch mit aufmerksamem Zuhören, so habe ich das immer wahrgenommen. Also gegenseitig.
Und im Hintergrund hast du ja strategisch klug dieses Plakat hängen, Politboxen, kannst du mal Kopf zur Seite machen, ein Stück, damit ich das vorlesen kann. Ein offener Schlagabtausch rund um die Themen, die uns bewegen, hart, schnell und klar. Darauf können wir uns doch immer einigen.
Gerne.
Ja, das ist eine tolle Veranstaltung. Und übrigens, guten Tag, liebe Zuschauer, Zuhörer, was weiß ich was. Also alle Leute, die dabei sind, egal welche Geschlechter, Tiere, Feuerlöscher, Telefonzellen, Tische, Stühle, Hunde, neuerdings ja auch. Lesben fordern einen eigenen Friedhof. Deshalb werden jetzt schwule Hunde auf Hundefriedhöfen begraben. Das wäre mein Vorschlag dazu. Seid gegrüßt und wir haben den Achim dabei, wir haben natürlich den Boris dabei und Boris und ich, wir plappern ja sowieso immer wild drauf los, wir würden uns nie streiten. Haben wir uns eigentlich schon mal gestritten, wir beiden?
Nö. Also wir haben ja auch keinen Grund, uns zu streiten, das ist ja das Schöne. Also wir könnten mal irgendeinen Streit anfangen, jetzt einfach um es zu testen, aber macht ja keinen Sinn, warum sollen wir das tun? Wir haben ja schon genug Streit von außen, insofern, was soll's?
Nein, das machen wir nicht.
Und außerdem soll das ja auch ein lustiger Podcast immer sein, oder?
Ja.
Aber so lustig ist, ich kriege ja manchmal so, mein Freund Jörg Knör hat ja mal gesagt, der Podcast heißt Schönes Wochenende. Das ist aber nicht immer unbedingt schön. Manchmal geht man schlecht gelaunt ins Wochenende. Aber aber ich freue mich auch, wenn Leute, wir haben ja Leute dabei, die es ewig lange schon hören. Und da bin ich total glücklich drüber, dass die auch mit uns die Aufs und Abs gehen, weil wir ja nie Pläne machen.
Ja. Ich finde das ganz faszinierend. Ihr macht das ja wirklich schon eine ganze Weile. Ich habe das ja auch beobachtet. Ich glaube, das hat so angefangen, als du das von zu Hause aus gemacht hast, deine Shows gemacht hast. Und dann bist du erst sozusagen in diesem Bereich. Und dann seid ihr, glaube ich, zusammengekommen auf die Idee, diesen Podcast zu machen. Habe ich das richtig mitbekommen, oder?
Ja, genau.
Meine Frau war der auslösende Faktor. Die hat das gesagt. Dann mach doch einfach einen Podcast. Und dann haben wir beide gesagt, ja, machen wir.
Oh, gute Idee. Hat geklappt.
Wir haben da schon vieles, wir haben vieles versucht. Wenn ich an die Anfänge denke, da gab es Buchtipps. Da gab es Essenstipps. Ich meine, die gibt es auch so zwischendurch, wenn wir uns nicht verplaudern. Das
gerne tun. Bei der Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen, dass ich den Buchtipp des Tages mitgebracht habe. Ein Mann sieht groß in der Originalversion oder der Virgilant. Das ist in der Originalversion von, und jetzt pass auf, Horst Wendland von Rialto Film. Nur die wenigsten wissen, wer das ist. Der größte deutsche Filmproduzent, Edgar Wallace, Loriot, Otto Filme, alles von Horst Wendland produziert. Und der hat damals auch die Lizenz gehabt für Ein Mann sieht rot mit Charles Bronson nochmal, den sieht man hier vorne drauf. Ein böser Rächer, der durch New York geht. Das kritische Thema Selbstjustiz, eigentlich ein Thema für heute. Darf man das nicht? Und moralisch, also ganz, ganz, ganz schwer bedenklich. Und darum geht dieser Roman mein zeitgemäßer Tipp des Tages. Habe ich dabei. Nicht so, dass ich nicht hätte.
Und wo du gerade sagst, streiten, da ist sehr schön dein Buchtipp. Ich habe nichts. Das Einzige, was ich in die Kamera halten kann, ist, es kam ja von Leuten so ein bisschen die... Sie wünschen sich das alles bunter. Es wird langsam bunter, wenn man guckt, so hinter mir. Ich arbeite ja hier jeden Tag in diesem kleinen Studio hier. Aber was wieder da ist, ist mein Einwand. Ja, das ist wieder da. Das war ja zwischendurch mal verschwunden. Aber jetzt kommen so langsam, wo ich meine verstaubgeschützt weggepackten Requisiten wieder raus. Jetzt kommen wir nochmal zu dir, Achim, weil nämlich der Boris vorhin so schön auf die Veranstaltung angesprochen hat. So sind wir ja auch aufeinander aufmerksam geworden. Ich sollte bei Politboxen auftreten, das hat dann irgendwie doch nicht geklappt, so haben wir uns kennengelernt. Erklär uns doch mal, was das für eine Veranstaltung ist.
Sehr gerne, sehr gerne.
Ja.
Also es war tatsächlich so, wir sind deshalb zusammengekommen, weil ich dich natürlich schon vorher gesehen hatte, damals in Hamburg und so weiter, und das alles toll fand und vor allem diese Art, ein bisschen rücksichtslos humoristisch zu sein. Und dann habe ich gedacht, das könnte passen zu dem Format. Das Politboxen ist ein Format, was sich sozusagen an Leute richtet, die normalerweise eigentlich nie zu einer politischen Veranstaltung gehen würden. Also die würden nie zu einer Parteiveranstaltung gehen von, egal, CDU, SPD, sonst wem. Das Politboxen ist entstanden, weil ich früher schon immer für Jugendliche und junge Erwachsene so Themen gemacht habe und Veranstaltungen gemacht habe zur politischen Bildung, also Demokratiepflege. Und irgendwann habe ich gesagt, das kannst du auch für Erwachsene machen, es muss nur ein bisschen sexy sein. Und das läuft so ab, das ist also ein großer Boxring, also original großer Boxring in einer großen Halle. Da sind immer so um die 1000 Zuschauer, wobei im nächsten Jahr, wenn Landtagswahlen in Schleswig-Holstein sind, gehen wir in eine deutlich größere Halle, weil das Interesse hier im Norden so groß ist. Also in der Mitte ist dann so ein Boxring und drumherum bestuhlt, also wie beim Boxen eben auch. Und als erstes begrüßen wir dann immer einen Promi, das ist dann Henry Maske, der hatten wir ein paar Mal dabei, Regina Halmich und jetzt zum nächsten Mal ist das Axel Schulz. Und dann gibt es echtes Boxen, also nicht mit Henry Maske, sondern mit Nachwuchsboxern, 3 Runden. Und die kommentieren das dann und dann gibt es ein Interview zu den Schnittstellen zwischen diesem harten Leistungssport, Boxen, mit der Politik. Also Analogien, wo wir immer darauf hinaus wollen, ist natürlich diese harte Auseinandersetzung in der Sache, aber bitte nach Regeln und mit Respekt vorm Gegner. Weil das ja ist, was ganz oft in der Politik fehlt oder was auch bei den Menschen, wenn sie politisch diskutieren, oft fehlt. So, und dann kommen die Politiker und die ziehen dann ein, da kommen also Cheerleader-Girls und Rauch und Nebel und laute Musik und Kampfnamen. Und die ziehen also ein wie beim Boxen mit Begleitung mitten durch die Leute durch. Also, dass die Leute wirklich sagen, ey, das ist wirklich der So-und-So, der geht direkt an mir vorbei und klettert in den Boxring. Und dann gehen die in den Boxring rein, gehen in ihre Ecken, haben da ihren Stuhl jeweils und ihr farbiges Handtuch. Und danach dürfen die jeder zweimal oder dreimal, je nach Teilnehmerzahl, ob wir 4 oder 6 Teilnehmer haben, dürfen die zweimal ganz frei zu ihren Themen sprechen und sich vorstellen, weil da lauter Leute sind, die halt gar nicht wissen, wer ist das denn. So, und dann können die frei erzählen, also maximal 2 Minuten. Und in der Zeit sammeln wir immer Fragekarten ein. Also jeder am Eingang bekommt 2 Fragekarten und einen Kugelschreiber und ein Programmheft. Und dann kann ich ankreuzen, also ich hätte gerne, was weiß ich, ein Duell. Zum Beispiel möchte ich dann Johann Wadephul gegen Ralf Stegner oder was auch immer, wer da gerade im Ring steht, zur Frage so und so. Das schreibe ich auf und halte das hoch. Das wird eingesammelt und kommt zum Ring und genau die Fragen kommen dann dran. Und dann passiert genau das. Und die Politiker wissen nicht, was kommt. Es ist alles authentisch, es ist alles interaktiv. Und die Leute im Publikum sagen hinterher, ey, das war genau meine Frage, das habe ich wirklich gefragt. Das ist echt. Und das finden die Leute gut und spektakulär und unterhaltsam. Und es hat natürlich auch so eine leichte humoristische Note, nicht? Also nicht alles zu ernst nehmen, nicht zu bierernst, aber ernste Inhalte. Aber das Ganze eben auch ein bisschen mit Spektakel. Und wir haben da immer auch faszinierende Leute im Ring, also immer namhaft.
Sag mal, was für Art von Politiker kommen denn da so? Also sag mal so ein paar Namen sozusagen.
Also es kommen immer, wir machen das immer 2 Wochen vor Landtags- oder Bundestagswahlen und wir hatten drin Gregor Gysi, Robert Habeck, Christian Lindner, Johann Wadephul habe ich eben schon genannt, Ralf Stegner, Dietmar Bartsch, Konstantin von Notz war dabei, Wolfgang Kubicki war schon mehrmals dabei, Marco Buschmann, Katharina Schulz, in Bayern haben wir das gemacht, da war der von der CSU, der Martin Huber dabei, Olaf Liest, Ministerpräsident Niedersachsen. Wen hatten wir sonst noch? So Daniel Günther natürlich hier in Schleswig-Holstein. Wir hatten aber auch schon Robert Lambrou von der AfD in Hessen. Also wir laden immer die Spitzenkandidaten, Spitzenkandidatinnen ein, da teilzunehmen. Und wir wollen dann auch nicht Lieschen Müller aus der siebten Reihe haben, sondern es sollen Spitzenkandidaten sein. Und die kommen dann auch. Oder Thomas Kutschaty in NRW stand dann da im Ring. Oder Mona Neubauer, die da jetzt Wirtschaftsministerin ist. Und so weiter. Also wir haben das gemacht in Schleswig-Holstein, in Bayern, in Niedersachsen, in Hessen und in Nordrhein-Westfalen bisher. Und in Schleswig-Holstein machen wir es eben schon seit 2011. Und hier ist das sehr etabliert. Also hier ist das so tatsächlich, dass inzwischen, mir hat mal einer dieser Spitzenkandidaten gesagt, ja, ich weiß, wenn ich in Schleswig-Holstein Ministerpräsident werden will, dann muss ich erst in den Ring, ist klar. So, das meinte er natürlich auch mit einem kleinen Lächeln. Aber da ist schon was dran. Die Leute, also das ist wirklich spektakulär. Da sind ja die mit Fahnen und Rasseln und was weiß ich. Und da wird gejubelt und gebuht und reingerufen. Das ist schon mit Action an. Ne? Also kommen die Spitzenkandidaten jeweils.
Also Daniel Günther zum Beispiel, war der schon da?
Ja, der war schon zweimal da. Der wird jetzt im, also das nächste Politboxen wird sein in Schleswig-Holstein am 3. April in Kiel in der Ostseehalle. Also größer geht es da nicht mehr. Und hallenmäßig. Und da wird Daniel Günther dabei sein und dabei eben die Spitzenkandidaten von SPD, Grünen, FDP. Also bei der SPD wird das wohl der Herr Kämpfer sein. Bei den Grünen nehme ich an, wird das Aminati Touré sein. Bei der FDP bin ich noch nicht ganz sicher, weiß ich noch nicht genau. Wir laden natürlich auch den SSW in Schleswig-Holstein ein, weil es die halt hier gibt. Und die AfD natürlich auch. Und die werden kommen, ja. Daniel Günther, wie gesagt, war schon zweimal dabei.
Ich wollte das Thema nicht drauf bringen, aber natürlich brannte es schon, kommt denn von der AfD auch einer. Es kommt
Ja.
jemand, dann kommen die anderen auch.
Ja, also so, das ist ganz interessant. Ich habe seit ich das Politbuchsen mache und es die AfD dann gibt und namhaft auftritt, habe ich die immer eingeladen. Die haben aber jahrelang nicht reagiert. Auf nichts. Ich habe den Höcke zum Beispiel, habe ich mal, dem habe ich 6 Einladungen zu einer Veranstaltung geschickt. Also 3 per E-Mail, kam nie eine Antwort und 3 auf den AB. Erst habe ich damals morgens
Ich
angerufen,
will
aber
dich
keiner
nicht unterbrechen, aber du
angerufen.
spielst jetzt gerade mit den Verkaufszahlen deiner Veranstaltung, wenn du sagst, du
Ja.
hast.
Na, was, ich lade die Leute ein. Das war zu einer Bundestagswahl. Ich lade die ein. Und,
Ja.
aber der ist nicht gekommen. Und die haben nie geantwortet. Und die haben mich immer beschimpft, das sei undemokratisch, wenn die AfD nicht dabei wäre. Aber mehr als einladen kann ich nicht. Und in Hessen hat dann der Spitzenkandidat damals, der Lambrou, der zugesagt. So, der hat teilgenommen. Und es gibt natürlich im Hintergrund manchmal Diskussionen von den anderen Parteien. Ja, wie kannst du denen denn eine Plattform bieten? Das ist ja eBay oder sonst was. Und ich sage dann immer, wisst ihr was, das ist nicht meine Aufgabe, das zu urteilen. Das sollen die Leute da sehen. Die Leute machen sich ein Bild und es ist eure Aufgabe, die zu überzeugen und klar zu sein, erkennbar zu sein. Ihr könnt eure Schlagworte da abgeben und euch mit denen auseinandersetzen. Und das tun die dann auch. Und das funktioniert inzwischen auch gut. Wir hatten jetzt schon mehrmals die AfD auch dabei. Und ganz am Anfang zum Beispiel, da hatte ich Gregor Gysi und Christian Lindner im Ring. Und dann sagten die Leute, ja, wie kannst du denn dem Gysi, der hat doch damals mit der Stasi und was weiß ich, wie kannst du dem denn eine Plattform bieten? Ja, habe ich das gleiche auch gesagt. Also hört euch die an, gebt eure Fragen rein und dann könnt ihr euch das eigene Bild machen. Und dann, die Leute sind erwachsen, die können alle selbst entscheiden, was sie gut und was sie schlecht finden. Also es ist keine Erziehungsveranstaltung, sondern es ist eine Informationsveranstaltung. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass alle, die da im Ring waren, die sprechen hinter für sich selbst. Du merkst hinterher, wer die sind, weil das ein Format ist, bei dem die ganz anders sind als in der Talkshow.
Ich meine, das ist natürlich, also genau, das ist ja nah am Volk. Das ist ja auch ernst. Also ja schon ernst auch. Also es ist ja kein Klamauk sozusagen.
Nein, nein.
Und ich glaube, wenn man mal angefangen hat, das offen zu gestalten, dann funktioniert das auch. Was sagt denn die hässliche Fratze der SPD dazu?
Wie meinst du das, die
Also
Frage?
Saskia Esken, Bärbel Baas und so, das sind ja diese Propagandavögel, die da in der Gegend rumplärren, dass man solchen Leuten keine Plattform geben darf und dass man das nicht darf und so. Die sind ja ausgestiegen aus dem fairen politischen Wettbewerb, sondern sind ja rein nur noch auf Propaganda unterwegs. Wissen die das, dass du das machst? Bist du schon auf deren schwarzen Liste? Also ansonsten
Nein, nein,
wird
im
Zeit.
Gegenteil. Nein, im Gegenteil. Also das Politboxen ist inzwischen, wie gesagt, seit 2011 mache ich das ja, ist bei allen Parteien auch bundesweit bekannt. Die kennen das Format. Und ich habe von SPD noch nie eine Absage bekommen. Die haben immer teilgenommen. Einmal waren sie zu spät. Da habe ich das auf 4 Teilnehmer begrenzt. Und da hatte Dietmar Bartsch zum Beispiel schon zugesagt. Und da war halt sozusagen die rote Ecke schon besetzt. Da waren die sauer. Ich hätte doch bitte 5 oder 6 machen können. Haben sie im Nachhinein auch recht gehabt, muss ich sagen. Deshalb mache ich inzwischen auch teilweise 5 und 6 Leute in den Ring. Aber ich habe von denen noch nie eine Absage bekommen. Ich habe tatsächlich erlebt, dass Einzelne sich nicht, ich sage das jetzt mal böse, sich nicht trauen. Andrea Nahles zum Beispiel hatte ich mal eingeladen damals. Die hat mir dann 2 verschiedene Absagen geschickt von 2 verschiedenen Büros mit 2 verschiedenen oder nicht ganz gleichen Begründungen. So, wie ich gedacht habe, na, vielleicht hat sie doch ein bisschen Bammel. Ist meine böse Unterstellung jetzt, ne? Aber ich habe nicht erlebt, dass eine Partei generell sagt, nee, da gehen wir nicht hin. Im Gegenteil,
Aber
also die sind dabei.
spannend, aber also der Gedanke, den ich da habe, ist, vielleicht sind das auch welche, die sagen, naja, da laufen wir unterm Radar, was ja falsch ist. Weißt du, da kann man so hingehen. Es ist so, früher habe ich so Auftritte gehabt, also Interviews zum Beispiel. Früher, wenn mich früher Tichys Einblick oder die Achse des Guten oder Kontrafunk um ein Interview gebeten hätte, dann hätte ich irgendwann gesagt, hätte ich, naja, das kann ich ja machen, das liest sowieso kaum einer oder so irgendwie. Aber ich hätte mich gefragt, mache ich das oder mache ich das nicht? Heute bin ich ja anders, weil ich ja heute sage, ich möchte, es ist nicht ungesetzlich, einen Ruf zu verlieren. Und es ist mir auch egal, ob ich einen Ruf verliere. Ich bin ja sowieso mehr Kontrafunker als Fernsehgärtner. Aber ja, vielleicht ist es ja so, ne? Ist das krass, nein?
Also ich mache die Erfahrung, dass die Leute gerne dahin gehen, dass da wirklich Leute hingehen, die auch von den Politikern sonst nicht erreicht werden. Also die wissen, wenn ich, das ist ja gerade immer in den letzten 2 Wochen vor den Wahlen, ist ja so, die meisten Parteiveranstaltungen sind ja eigentlich nur zur, wie soll ich sagen, zur Motivation der eigenen Leute. Also ich mache eine Parteiveranstaltung der so und so Partei, dann kommen die so und so Mitglieder und deren Umfeld, die ohnehin ihre Wahlentscheidung schon getroffen haben. Und das ist dann zu motivieren und nochmal die richtigen Texte weitergeben und so weiter. Das ist beim Politboxen ganz anders. Der Gysi hat das mal zu mir gesagt. Er sagt, wissen Sie was, Herr Lohm, wenn ich jetzt ein Duell habe mit einem FDP-Mann, ja, dann wird kein einziger FDP-Wähler danach, wenn ich was gesagt habe, mich wählen. Und umgekehrt auch nicht. Aber alle anderen, die ich da sitzen, die kann ich erreichen. Und das sind eben Leute, die ich sonst nicht erreicht bekomme. Da sind also ganz viele Leute, die auch wegen des Spektakels da sind und die auch sich dann wirklich eine Meinung bilden. Und es ist ja auch immer viel Presse dabei. Also im Fernsehen finden wir leider sozusagen nicht statt. Das scheint besondere Gründe zu haben. Da wäre ich auch mal an Boris Einschätzung mal interessiert. Aber wir merken, dass da kommt immer, die Süddeutsche kommt immer und die Zeit kommt immer und so weiter. Die schreiben dann und die Süddeutsche, nee, eigentlich die Zeit hat mal geschrieben, Politboxen ist laut und gaga, aber nee, ein bisschen gaga, aber informativer als die meisten Talkshows.
Ja,
So,
das
und
glaube
das
ich
ist
auch so.
das,
Das würde ich
was
sofort
die Leute
unterschreiben.
erleben.
Ja.
Bitte?
Bitte? Ich sage, das würde ich sofort unterschreiben, weil das glaube ich auch. Weil in Talkshows, was in Talkshows geredet wird, ist ja sowieso dann auch nur so lange echt, solange es ins Bild der Partei passt und auch ins
Ja.
Image des Politikers. Und wenn es dann etwas, wenn es um irgendwas geht, was unpopulär ist, was nicht ganz so populär ist oder so, dann würde der ja das nicht sagen, oder? Das ist ja das Problem in diesen Talkshows.
Ja,
Ich habe
genau.
jetzt bei Twitter einen kleinen Schnipsel hochgeladen, weiß gar nicht mehr zu welchem Thema. Und da habe ich selber von 2007 einen Auftritt bei Lanz, wo das ganze Studio gelacht hat und richtig gefeiert hat und Party gemacht hat. Alle haben gelacht und gefeiert. Das
Ja.
erlebst du ja in keiner Talkshow mehr. Das ist ja immer eine Beerdigung. Oder eine besorgte Veranstaltung vor, und es geht ja nur noch um Wetter und um Nazis und jetzt wieder Viren. Und Herr Brandt hat sich ein Bart angeklebt. Ich bin völlig entsetzt. Boris, was ist das?
Bitte?
Was ist denn Bart angeklebt?
Ja, aus optischen Gründen, weil ich gesehen habe, dass du sozusagen so ein Bart hast und wir sind ja hier oben jetzt beide. Und da unten ist
Ja.
sozusagen, das muss ja eine gewisse Gleichförmigkeit haben. Und weil deine, ich sag mal, Rotzbremse so stark ist heute, was sie sonst nicht ist, habe ich gesagt, ich müsste da nachlegen, habe den Bart des Tages gewählt.
Der Hammer ist, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, dass du die App nutzt. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass man sich in der App auch ein Bart machen kann.
Da fällt ihm gleich der Bart aus dem Gesicht.
Ja,
Bitte?
warte.
Also man kann sich da Bärte machen. Ich kann da also mithelfen. Moment.
Da
Einen
kann man
schönen,
auch so machen.
fetten Bart und auch türkische Augenbrauen. Wenn Sie die haben wollen, bitteschön, die habe ich auch. Ich kann auch mir noch einen Hut aufsetzen. Habe ich ja.
Ja, toll.
Ich wollte nur für, weil guck mal, ich bin so total blanko, auch mit dem Licht hier und sowas alles. Ich bin so anständig und habe ich gedacht, ich müsste so ein bisschen. Ja, Gil Oferim, da ist er. Jetzt, wir begrüßen herzlich Gil Oferim. Jetzt bei uns da mit dem Hut. Sehr schön. Ich könnte kurz zwischenzeitlich, während wir Quatsch machen, könnte ich dir die Frage beantworten mit dem Fernsehen. Und zwar,
Ja.
ich weiß tatsächlich in meiner klitzekleinen Recherche, weil das war eine meiner ersten Fragen, warum macht das das Fernsehen nicht? Weil es ja eine große Veranstaltung ist, die man auch noch relativ günstig aufnehmen könnte, ehrlich gesagt.
Ja.
Also produktionskostenmäßig, da es ja eh stattfindet. Der NDR hat es abgelehnt. Der NDR hat darüber ja mal nachgedacht. Das wirst du ja wahrscheinlich wissen, weil du wahrscheinlich irgendwie involviert gewesen sein wirst.
Ja, das ist ja. Der
Und
hat
der
sich.
NDR, ich sage dir, warum er es abgelehnt hat.
Ja,
Also,
bitte.
ich weiß jetzt zumindest die Internas dazu. Die haben das deswegen abgelehnt, weil sie sich nicht sicher sind, dass sie dahinterher nichts gut machen müssen bei den entsprechenden Politikern, die da eingeladen sind. Weil es ja immer so ist, dass wenn jemand dann nicht so gut wegkommt, dann ist es nicht kontrolliert, man kann es nicht schneiden. Es ist ein Format, was nicht denen gehört. Du bist nicht bereit, dein Format abzugeben für umsonst und für weltweite Rechte und sowas alles. Das ist der Grund für den NDR. Da habe ich es rausgekriegt. Bei ProSieben und Sat.1 und anderen privaten Sendern wäre es normalerweise ein wunderbares Spektakel. Da ist die Frage, dass mit den, also einfach, das ist eine Frage von Kohleeinnahmen und so weiter und so fort. Ich, wenn ich bei ProSieben wäre, würde jetzt mit dir einen Vertrag machen und würde sagen, lass uns das auf jeden Fall machen. Aber ich würde dir sagen, du schreibst jetzt in den Vertrag rein, dass ProSieben kein Recht hat, irgendetwas zu schneiden, zu ändern oder sonst
Ja.
irgendwas. Weil ansonsten wird das Format verfremdet. Und ich glaube,
Ja.
dass das tatsächlich das große Problem bei der Geschichte ist. Und Ich glaube, dass die Politiker, und das wird dann zum Nachteil des Formats sein, dass die, wenn es übertragen wird im Fernsehen, besonders wenn es live übertragen wird, aber man könnte ja live on tape machen sozusagen, also zur Sicherheit, aber dass die Politiker sich das dann nicht mehr trauen würden. Denn die denken so, die denken, in der Halle sind 8000 Leute, mir egal. Aber vielleicht 1 Million, die beim Fernsehen sitzen. Und der Neid der Kollegen.
Könnte sein, also wir streamen das ja seit einiger Zeit schon mit verschiedenen Kameras. Das heißt also, es ist sozusagen erreichbar, ist das natürlich, erreiche ich keinen. Wir haben faktisch keine Reichweite. Also wir haben zwar Content, aber keine Reichweite. Deshalb wird das Argument, obwohl es gestreamt wird, wahrscheinlich weiter greifen, zu sagen, ja, wer guckt sich das denn an? Ist nicht so schlimm. Ich finde, also ich hab vor der letzten Bundestagswahl tatsächlich mit einem Produzenten aus Köln gesessen. Ich sage den Namen jetzt nicht, den wirst du aber sicherlich kennen. Und wir haben auch das mehreren Sendern gemeinsam angeboten. Die haben auch gesehen, er war mit allen per Du. Das war also, der hat das auch wirklich getan, wir haben auch viel Arbeit reingesteckt. Und er sagte irgendwann, also das ist so super, da werden wir mindestens zwei Angebote kriegen. Und sie haben alle abgelehnt. Und er sagte, das habe ich noch nie erlebt. Und das lässt mich dann, ich meine, ich bin kein Fernsehprofi, du kennst die Welt ganz anders da. Das lässt mich dann natürlich ein bisschen verzweifelt zurück, in Anführungsstrichen. Das mit dem NDR, das wusste ich, dass das intern besprochen worden ist. Die haben sogar hinterher sich entschieden, nicht zu berichten. Also auch gar nicht drüber zu berichten. Das wundert mich auch sehr. Also, die hatten einmal ein Fernsehteam da, haben den Bericht aber nicht gesendet.
Das kann ich dir sagen. Das ist auch das ganz einfach beim NDR. Also ich kann dir sagen, dass das für mich beste Beispiel, was wie der NDR inzwischen drauf ist, ist die Geschichte, wo in Bordeaux die Gelbwesten ein Molotow-Cocktail auf die Tür des Rathauses in Bordeaux geschmissen haben. So. Und darüber hätte berichtet werden müssen. Wenn in Frankreich die Gelbwesten auf der Straße sind, das geht so weit, dass sie da irgendwelche Türen anzünden von Rathäusern und so, muss man es berichten. Die Redaktionsleitung der Tagesschau, ich hab den Clip gesehen, also ich habe das im Film gesehen, ja. Das hat jemand gefilmt, der da saß in der Veranstaltung. Die hat gesagt, das werden wir bestimmt nicht zeigen. Und zwar mit einem Gesichtsausdruck. Das ist das Schlimmste, was wir uns aus DDR oder Nazi-Zeiten vorstellen können. Genau den Gesichtsausdruck hat diese eiskalte Person gehabt, die hat gesagt, also auf die Frage, müssen wir das nicht zeigen? Das werden wir bestimmt nicht zeigen. Wir wollen sie ja nicht auf Ideen bringen. So. Und genauso wird da gesprochen. Das ist ein total verseuchter, also ganz bös formuliert, linksverseuchter Verein, die keine Gnade kennen und die wollen nicht, dass da, könnte ja passieren, dass der von der AfD ganz sympathisch rüberkommt. Das wollen wir doch nicht. Das ist
Da
das
kommen wir
Problem.
jetzt in die Schwurbelecke mal. Da kommen wir in die Schwurbelecke. Da fällt mir nämlich ein, werte ich das falsch, dass wir wenig gehört haben von den Protesten in London?
Ganz wenig.
Wir haben wenig davon gehört. Wir haben nur gehört, dass Büron von der AfD nicht einreisen durfte. Das haben wir gehört.
Auch
Dass
einige andere wichtige Leute nicht, ja.
Politiker nicht einreisen durften zu dieser von einem konservativen rechten Politiker an organisierte Demonstration, die ja riesig war. Und das Zweite ist, wir haben auch nicht gehört, also ich frage das jetzt wirklich, weil ich ja auch so ein bisschen hinterm Mond liege. Meine Frau ist übrigens heute wieder ins Krankenhaus gekommen. Das Zweite ist, haben wir gehört davon, dass auf dem katholischen, was war das? War das der Kirchentag, ein katholischer Kirchentag oder was war das? Dass da mit Metallkugeln der Gottesdienst beschossen wurde, haben wir auch nicht von gehört. Metallene Gegenstände sind während des Gottesdienstes in diese Kirche gefeuert worden. Davon haben wir auch nichts gehört.
Nein. Wir haben auch nichts davon gehört, dass Herr Merz mit jemand in der Schweiz, ich glaube mit dem, wie heißt denn der Chef von der Schweiz? Ist das der Bundespräsident? Ich weiß nicht genau, wie das da heißt. Es gibt da keinen Kanzler, das heißt irgendwie anders. Mit dem gesprochen hat im Auftrag der EU, um der Schweiz mehr oder minder mitzuteilen, dass sie die Schwachstelle Europas wären. Das ist das Lächerlichste, was ich je gehört habe. Die Schweiz, seit 500 Jahren kriegsfrei, ja noch nie irgendwelche anderen Leute angegriffen seit 500 Jahren. Jetzt sind die Schweiz das europäische Sicherheitsrisiko, weil sie sich raushalten. Die Wahrheit ist, Deutschland ist das größte Sicherheitsrisiko. Und dann haben sie den Merz. Muss vor, die EU hat sich überlegt, welchen Trottel haben wir in unseren Reihen, den wir da hinschicken können, die Schweiz? Ach, nimm den Merz. Mit dem, der wird, das ist, das fällt nicht rein, lass den da hingehen. So, haben wir auch nichts von gehört. Wir haben auch nichts davon gehört, dass Herr Pistorius allen Ernstes, deswegen würde ich mich freuen, wenn der zum Beispiel am Politboxen mal wäre, und wenn ich da auch dann wäre, egal für welche Partei, weil, dass er tatsächlich ernsthaft das Wort kriegstauglich verwendet, anstatt verteidigungsfähig, finde ich schon sehr erstaunlich, zumal das Wort ja auch eine historische Geschichte hat. Da passieren einige Sachen, die wir nicht hören. Also die kannst du hören, aber da musst du das in Originalausschnitten bei den freien Medien irgendwo hören.
Na gut, man muss natürlich immer, denke ich, bei sowas aufpassen, dass man nicht in so einen Denkkanal reinkommt. Also, du hast gerade die Schweiz erwähnt, die haben sich zwar mit militärischer Aktion rausgehalten, aber durchaus ja hier und da profitiert. Also, wenn man es bei Lichte betrachtet, ist es ja nicht, das ist ja keine Neutralität in Wirklichkeit, nicht?
Nein, können ja nicht der Schwachpunkt sein der EU.
Nein, das nicht, ja.
Also, totaler Irrsinn.
Das sicher nicht. Und nur dieser Begriff der Kriegs... wie hattest du gesagt gerade? Kriegstauglichkeit. Ja, das kann man sehr martialisch wahrnehmen, wenn man das möchte. Persönlich, wir kommen ja aus der Zeit des Kalten Krieges und haben das erlebt und wir haben gesehen, denke ich jedenfalls, dass das durchaus eine Wirkung hatte, diese Abschreckung, und dass wir da sehr, also zumindest auf unserem Gebiet, sehr ruhige Zeiten erlebt haben.
Ja,
und,
aber wir waren verteidigungsfähig, nicht kriegstauglich. Das ist ein Riesenunterschied für mich. Also in der Formulierung, wenn du in einem Land... Was ja nicht Verteidigung, also unser Problem ist, wir sind nicht verteidigungsfähig. Also das ist das Problem. Ja, und jetzt bauen sie Lastwagen und Panzer. Wofür? Es gibt keinen Krieg mit Lastwagen und Panzern.
Darf ich mal, ich frage nur, ne? Keine Position. Aber wenn du kriegsuntauglich bist, bist du dann verteidigungsfähig? Ich finde den Begriff auch nicht,
by the way. Kriegstauglich heißt für mich angriffsfähig. Verteidigungstauglich heißt für mich, wenn dich jemand angreift, bist du fähig, dich zu verteidigen. Also für mich gehören zum Beispiel, weil ist jetzt Frankreich, nehmen wir Frankreich mal. Frankreich hat Atombomben. So, ist Frankreich verteidigungsfähig oder kriegstauglich? Ich würde sagen, sie sind verteidigungsfähig. Und das waren sie zumindest bis jetzt immer.
Ja, aber wenn man es genau betrachtet, was da passiert, also mit Atombomben benutzt du ja nicht, um dich auf deinem Gebiet zu verteidigen, sondern das machst du, ich mache das Beispiel mal anders. Wenn ich mich als England gegen die Raketen aus dem Dritten Reich wehren will und will, dass das nicht mehr hier einschlägt, dann muss ich die Produktionsstätten zerstören. Ja. Das haben die gemacht. Ist das jetzt eine Verteidigung oder ist das ein Angriff? Das ist Krieg, glaube ich. Und ich denke, das ist so ein bisschen, was ich gerade sagte, mit dem Denktunnel, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, ob wir in dem Wort immer gleich sozusagen Aggression sehen oder eine Form des sich Wehrens oder des tatsächlich sich Verteidigens. Also wenn Frankreich Atomwaffen hat, dann wird sie die nicht auf französischem Gebiet einsetzen, in dem Moment der Verteidigung. Und sie werden, was weiß ich, wo das Ding zünden und sagen, das war Verteidigung. Jetzt könnte man sagen, ja, Moment, das ist aber eine Angriffswaffe, ihr habt ja das Gebiet von jemand anders, die ganzen Menschen da zerstört und umgebracht und so weiter. Ich glaube, dass man oder ich mache das mit mir so, dass ich versuche, nicht zu boshaft zu denken. Zwar sehr wachsam und aufmerksam und auch mal boshaft, ja, oder mit Unterstellung arbeite und auch provozierend. Das mache ich beim Politboxen ja auch. Ganz zum Schluss kommen so Ja-Nein-Fragen und die haben das in sich. Und da ist schon so mancher von verschiedenen Parteien richtig dünn geworden sozusagen und hat auch schwache Momente hingelegt, aber auch starke. Aber ich versuche eben zu denken, Moment mal, wo kommt denn... Welcher Gedanke steckt wirklich hinter? Also sind das Überzeugungstäter, dass sie tatsächlich etwas Gutes wollen? Davon gehe ich erstmal aus. Sind sie vielleicht auch total auf dem falschen Dampfer oder vielleicht auch ein bisschen doof oder auch nicht? Aber ich gehe nicht gleich davon aus, dass wenn jemand das Wort benutzt, dann will der eigentlich einen Angriffskrieg führen. Das würde ich an Pistorius nie unterstellen.
Also, ich bin mir nicht so sicher. Also, Entschuldigung.
Nein, mach du mal Boris.
Ich bin mir deswegen nicht so sicher, weil ich sehe, dass, weil du gerade sagst, Denkkanal, das ist ein schönes Wort. Für mich ist das so, dass wir haben jetzt gerade die Situation, die gesamte deutsche Presse, inklusive die Politik, feiert, dass die Ukraine Drohnen losgeschickt hat, um im hinteren Land von Russland irgendwo Vorstädte von Moskau anzugreifen. So, das ging einzig und alleine, bis auf drei Ausnahmen, einzig und alleine gegen die Zivilbevölkerung. Wenn das andersrum gewesen wäre, dann hätte man geschrien, Kriegsverbrechen und sowas alles. So, hier wird sofort gesagt, na, das ist ja strategisch wunderbar gemacht, vom Allerfeind. Also super, dass das endlich funktioniert. Wenn Russland jetzt sagt, weißt du was? Jetzt habe ich langsam aber die Nase voll von den Vögeln, ja. Jetzt gucke ich mal nach, wo die Drohnen herkommen. Ich stelle fest, die kommen aus zum Teil Teile aus Deutschland, ich weiß auch genau wo. Dann kommen die aus Litauen, da weiß man auch ganz genau wo. Da lasse ich doch mal zwei, drei Raketen dahin wandern. Ist das Verteidigung oder ist das Krieg?
Naja,
das ist das Problem.
Na, da hast du recht. Man muss natürlich die gesamte Sache betrachten. Also, das ist immer, meine Kinder haben immer geschrien, wer angefangen hat. Und wer
Ja,
angefangen hat, war so mehr schuld. Und angefangen hat natürlich nicht die Ukraine mit irgendwelchen Drohnen auf irgendwelche Zivilisten. Und so wie ich das wahrnehme, ich weiß natürlich auch nicht alles, so wie ich das wahrnehme, geht es hauptsächlich darum, diese ganzen Raffinerien und Ölproduktionsstätten und so anzugreifen. Inzwischen geht es aber auch offensichtlich gegen Zivilgebäude. Das sehe ich auch, natürlich. Aber ich merke auch, dass ich das in den Medien mitbekomme, dass das berichtet wird. Vielleicht nicht in der Fülle, wie es stattfindet. Ich weiß aber auch, ich kenne Leute, mit denen stehe ich im Kontakt, die in Kiew wohnen, die sagen, alle 2 Nächte geht's stundenlang. Und es kommt eben, und das geht seit 4 Jahren so, und das hat nun gar nichts mit Infrastruktur zu tun, sondern es ausschließlich dann gegen Zivilisten. Das eine macht das andere nicht besser. Also ein Verbrechen wiegt das andere ja nicht auf, nach dem Motto, ja, der Bodus Brandt hat mich verhauen, ist nicht so schlimm, der andere hat ja schließlich eine Bank überfallen oder so. Das wiegt das natürlich nicht auf, ne?
aber wenn der Boris Brandt dich, sag mal, 14 Jahre lang triezt und du haust ihm dann was zwischen die Kiemen, dann würde man auf dem Schulhof sagen, hat er davon. Im
Aber
Krieg ist
dann,
halt blöd, ne? Dann ist es schnell ein Angriffskrieg.
das ist eine These, die du nicht einbringen darfst. Also ich habe da mehrere Gedanken jetzt dazu. Das eine ist, wollt ihr denn wirklich abstreiten, dass die ganze Kriegsrhetorik, wir reden ja nicht über den Hoffnung, über die Aussicht auf einen Hoffnungs, also über die hoffnungsvolle Aussicht auf einen baldigen Frieden. Das hörst du nie nirgends durch. Du hörst nur Aufrüsten, Wehren, nicht unsere Werte verteidigen, nicht weiterkommen lassen und, und. Und dann dieser, also das, also für mich befinden wir uns rhetorisch gerade und euphorisch auch. Mercedes will Waffen herstellen, VW in Osnabrück betrifft mich jetzt, was meine Heimat ist. Möchte jetzt mit mal Waffen herstellen, da sollen Waffen hergestellt werden. Für mich erinnert das alles sehr an so eine Hysterie. Ich weiß nicht, wie es damals war, vor dem Zweiten Weltkrieg, aber es ist so, es ist mir zu wenig friedvoll und zu viel kriegsherrlich. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass diese Argumente, die ja nie richtig geklärt wurden, der eine sagt so, der andere sagt so, die Boris gerade vorbringen wollte, nämlich, dass die EU sich ja erweitert hat und dass Putin auch wirklich eine Menge einstecken musste, wobei ich den auch nicht schönreden will. Aber ich weiß auch nicht, ob ich jetzt Zelensky, ich meine, da gibt es ja auch Gerüchte, jede Menge Gerüchte, was in diesem Land schiefgelaufen ist. Und ganz am Schluss gibt es ja auch in Deutschland viele Menschen, die sagen, was geht uns das eigentlich an? Wir stecken da so viel Geld rein, womöglich sterben unsere Leute da. Und am Schluss, ich singe ja immer auf der Bühne, der Russe wird nicht kommen, aber ihr werdet gehen. Und ich fühle mich da, manchmal fühle ich mich da sehr stark bei und denke, genau so ist es. Manchmal schwächle ich ein bisschen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, aus meinem Bauch heraus, fühlt es sich so an, dass wenn der Russe kommt, dass das von Anfang an nicht so gedacht war, sondern dass wir zu wenig deeskaliert haben und dass es genau wie bei allen anderen Themen, ich bin gleich fertig mit meinem Vortrag, genau wie bei allen anderen Themen zum Schluss, wenn es zu spät ist, wird darüber geredet. Wir haben das gehabt bei Corona, diese totalitären Züge dieser Politiker, die jetzt sagen, hätten wir damals gewusst, was wir heute wissen, hätten wir das nicht gemacht. Bei der Migration, da warst du ja Nazi, wenn du nur gesagt hast, not everybody welcome. Da braucht es ja nur drüber nachdenken, ist das vielleicht doch nicht ganz gut. Heute wird darüber geredet, dass wir diese Probleme haben. Und das nächste Thema ist ja Klima, das wackelt ja auch jetzt. Und so ist es halt eben auch Russland. Ich finde, dass, ja, also meine Befürchtung ist, dass wenn es zu spät ist, dann werden die gleichen Pappnasen, die heute jeden friedvollen Gedanken, denn ich spüre keine friedvollen Gedanken. Also was früher Pazifisten war, das sind die weg. Die Grünen haben mich so dermaßen enttäuscht, dass es da nicht eine einzige Stimme bei den Grünen gibt, die sagen, aber wir haben doch früher. Da, dass es wieder nur die esoterischen Querdenker sein müssen, die Waffen noch hochhalten. Oder ich. Also ich stehe ja auch am Ende einer Show. Frieden schaffen ohne Waffen. Was das für Konsequenzen hat, weiß ich nicht, aber für mich steht das fest. So, also bleibt, das ist meine Angst, dass zum Schluss wieder Leute sagen, ja, nach dem heutigen Kenntnisstand haben wir damals falsch reagiert. So,
Ich denke,
da
wenn
war
wir
jetzt noch eine Frage drin.
zurückgucken auf diese Zeit, kurz bevor diese Invasion begonnen hat, da waren sie alle da. Da war der Scholz da, da war der Macron da und so weiter. An diesem elend langen, peinlichen, albernen Tisch. Da gab es auch die ganzen lustigen Grafiken dazu und so weiter. Und jeder wusste um die Pläne, um die Angriffspläne. Und die Putin-Seite hat immer gesagt, nein, nein, wir greifen nicht an. Wir hatten dann hier so Freunde, sonst Leute wie Frau Wagenknecht, die sagte dann, der wäre ja verrückt, wenn er angreifen würde und so weiter. Da gab es ganz viele, die sagten, ja, der will sein Gesicht nur wahren und das ist nur ein Bluff, der macht nur eine Übung und so weiter. Und dann gab es diese Gesamtinvasion, das war ernst gemeint. Und dann kam am 24.02. da diese Ansprache, wo der sagt, jeder, der sich da einmischt, der wird Dinge erleben, die er noch nie erlebt hat. Und es war ganz klar, dass der einen offensiven Einsatz von Atomwaffen meinte. So, dann die erste Reaktion der ganzen westlichen Politiker war ja, gerade in Deutschland auch, ja, das können wir sowieso nicht aufhalten. Der ist so stark, also bis wir da irgendwelche Waffen geliefert haben, ist ja schon zu spät. Das macht also keinen Sinn. Dann haben sie diese Helme geliefert, nach dem Motto, naja, da haben wir so getan, als ob. Also diese Rhetorik war ja nicht von Anfang an so. Sondern es war ja sehr, es gab ja Riesendiskussionen, was ist ein Panzer, wie hieß noch diese Verteidigungsministerin, die sich da so im Kopf und Kragen geredet hat, mit Rohr und ohne Rohr. Das war ja so im Bundestag, weißt du, was ich meine, Boris, ne? Das war
Wie hieß die denn? Wo ich mal sage, Thomas Gottschalk im Fummel. Wie hieß die denn noch?
Genau.
Ich,
Also,
da reden wir weiter.
ganz kurz, was ich sage, das ist ja eine Entwicklung, die wir da erlebt haben. Es war ja nicht so, dass seit vor 4 Jahren der ganze Westen gesagt hat, so, wir müssen jetzt kriegsfähig werden und dann Russland in die Schranken weisen.
Oh,
Sondern
Moment, Moment. Das, also wir wollten, ich glaube, also das, das hört sich ja jetzt so an, als wenn wir aus Rücksicht und weil wir so friedvoll waren, 5000 Helme schicken wollen. Das sehe ich ganz anders. Ich glaube, wir
ich glaube
waren
aus
viel
Unfähigkeit.
einfacher. Ich glaube, bitte?
Ich glaube aus
Um nicht zu
Unfähigkeit. Ja.
eskalieren, aus Gutmütigkeit, was? Also um nicht zu eskalieren oder was? Also ich glaube, um es auf den Punkt zu bringen, wir waren einfach zu blöd, wie wir auch
Genau.
sind.
Ja,
Wir
genau.
haben uns selber wieder überschätzt und haben gedacht, wir setzen ein großes Zeichen und wir sind dumm. Und worauf ich auch mal kurz hinweisen will, ich weiß, das ist so ein Seitenstrang, aber der ist mir wichtig.
Ja.
Was mich am meisten fasziniert hat an dieser Rede, und ich fand sie, die Putin da auch im Kreml dann gehalten hat, was ihm alles stört, die Osterweiterung der NATO und Europa und überhaupt. Aber er hat zum Beispiel, darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren, aber trotzdem muss ich sagen, er hat gesagt, möchtet ihr in einer Welt leben, in der man nicht mehr Mutter und Vater sagen kann, sondern Elternteil 1 und Elternteil 2? Möchtet ihr in einer Welt leben, in der man sich das Geschlecht aussuchen kann und jeden Tag wechseln kann? Das hat er damals gesagt, das hat mich total fasziniert. Und das wiederum hat ja auch etwas damit zu tun, wie man quasi wie man den anderen sieht. Ich wollte gerade sagen, den Feind sieht. Denn Putin hat ja oft genug auch versucht, der hat ja im Bundestag gesprochen. Und also
Und
für mich.
damals hat er gesagt, die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts war der Zusammenbruch der Sowjetunion und dass er das gerne wiederherstellen würde. Also, ich finde
Ja.
nicht, dass diese Gendergeschichte ein Grund ist, also den schlimmsten Preis zahlen ja auch, oder einen der schlimmsten Preise zahlen ja die Russen selbst mit Hunderttausenden Toten und Verletzten. Also, es rechtfertigt ja nicht, dass wir jetzt hier diesen ganzen Quatsch haben mit dem Gendern,
Nein, aber
dass
das
man
ist
dann die
ein
Leute in den
Seitenhieb
Tod schickt,
auf
ne?
Moral, das meine ich. Es ist ein Seitenhieb auf unsere Doppelmoral.
Ja,
Und
okay, jetzt
genau
verstehe ich.
Doppelmoral haben wir ins Feld geführt von Anfang an. Wir haben gesagt, wir schicken 5000 Helme und das ist ein ganz deutliches Zeichen. Und nebenbei haben wir immer geplappert von, das sind nicht unsere Werte. Und du durftest dann nicht mal sagen. Und ich will gar nicht behaupten, dass man hätte vielleicht mit ihm reden können. Aber du durftest ja noch nicht mal sagen, man muss mit dem reden. Da wurde ja gleich von Anfang an wurde da gesagt, jeder, der gesagt hat, man könnte ja diplomatisch, nein, das nicht, das ist völkerrechtswidrig, der ist da eingedrungen und hat die überfallen. Also,
Ich sag mal.
ich gehe da nicht mit, dass sich das zu heute entwickelt hat. Ich finde, dass es jetzt eskaliert. Ich finde, dass wir ganz viele rote Linien überschritten haben in der Art, wie wir mit diesem Krieg umgehen, in der Rhetorik, wie wir damit umgehen und in der Art und Weise. Aber ich finde nicht, dass sich das quasi von fast null auf heute gesteigert hat. Ich fand, dass wir damals schon uneinsichtig waren und bockig.
Also das Hauptthema bei der ganzen Geschichte ist doch die komplette diplomatische Unfähigkeit Europas verbunden mit einer kompletten, mit einem Wahn, dass Europa sozusagen ein eigenes Land ist, das von der Kaiserin von Europa, Frau von der Leyen, geführt wird, und zwar mit harter Hand geführt wird. Und das ist alles jedes Jahr, wie das letztes Jahr, 1460 Gesetze haben sie geschaffen, innerhalb der EU, und damit komplett die gesamte Wirtschaft ruiniert mit dem ganzen Schwachsinn. Das Hauptproblem ist aber die Unfähigkeit der Politiker. Die wahre Geschichte, meine, wenn man sich das jetzt einfach nur objektiv von oben anguckt, und zwar ohne russische oder ukrainische Perspektive: in der Ostukraine wohnen Russen, an der Krim, auf der Krim wohnen Russen, Punkt, aus, vorbei. Das ist zwar ländermäßig, grenzmäßig sozusagen nicht so abgebildet, aber ich weiß das, und wir wissen das, Kai von AIDA: kein Ostukrainer ist jemals mit einem Westukrainer auf Kabine gegangen. Und das Gleiche gilt für alle aus der Krim. Keine von denen geht mit einem Westukrainer auf Kabine. Für den waren damals schon die Westukrainer Nazis. Und dann kam der Maidan und die ganzen Geschichten, was da passiert ist, und der ganzen Krempel. Und dann diese sozusagen, wie soll man sagen, Entrussifizierung der Ostukraine. Das darf man alles Sachen, die man nicht vergessen darf. Und das gleiche Prinzip, was jetzt gerade passiert. Also, wenn man in die Geschichte, wenn man geschichtlich ein bisschen gebildet ist, siehst du doch, das, was jetzt passiert, ist doch das gleiche wie Japan mit Amerika. Stiche hier, Stiche da, jetzt mal ein bisschen größenwahnsinnig, wir merzen die Amerikaner aus, und dann haben die jetzt blöderweise diese Bombe gehabt. Fump. Und dann war alles vorbei. Wer kommt denn, also dass keiner auf die Idee kommt, ich meine einfach so im Hinterkopf, ne? Was wäre denn, wenn jetzt jemand auf den Knopf drückt und schlicht und mal so eine kleine begrenzte Atombombe nach Kiew schickt? Was passiert dann? Wer greift dann die Russen an und sorgt für Rache? Die Franzosen? Nein. Die Amerikaner? Nein.
Fändest du das denn ein
Die Deutschen?
angebrachtes Mittel?
Nein.
Fändest du das denn ein angebrachtes Mittel?
Darum geht es nicht. Es geht überhaupt nicht. Ich sage eins: man hat die Pflicht als Politiker, groß, langfristig, klug und im Sinne des eigenen Landes zu denken. Was die Kleingeister in der Vergangenheit getan haben in der Ampel ist: Haltung, Moral, wir sind die Weltmeister. Da ist überhaupt nichts an geschichtlichem Wissen, an Gespür, an diplomatischem Gespür. Unsere Aufgabe, die deutsche Aufgabe, ist Frieden schaffen. Punkt. Und da sind wir mit der Schweiz gut bedient, uns an der Schweiz zu orientieren, egal was die davon profitiert haben und so, das ist mir eigentlich ganz egal. Aber es geht darum, das Einzige, wo wir uns doch hätten, als die ja mit den Russen relativ gut waren, muss man sagen, ja, da gab es ja mal eine Verbindung, und sogar von Frau Merkel und Herrn Schröder in Stufen sozusagen geschaffen. Wir haben die Chance, da wir an der Quelle sitzen, für Frieden zu sorgen. Was machen wir? Wir füttern den Krieg. Das ist so fahrlässig. Und wir mussten unsere Großeltern fragen: warum habt ihr damals nichts gemacht? Habt ihr denn nichts gewusst? Unsere Enkelkinder werden uns fragen: was habt ihr gegen die dümmsten Politiker, die es in der Geschichte der Bundesrepublik, die unfähigsten Politiker der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland jemals gegeben hat? Die diplomatischen Mr. Fettnäpfchen Nummer 1, der Pinocchio-Kanzler, ja, der wirklich überall trampelt da rein, und der hat kein diplomatisches Geschick. Kein Genscher. Ich will jetzt nicht Opa erzählt vom Krieg, aber dieses diplomatische Geschick, dafür zu sorgen, mit allen zu sprechen, allein, dass du nicht mit allen sprichst, haben sie noch alle oder was? Du musst mit allen sprechen.
Aber selbst Trump hat das mehrfach versucht, von dem kann man halten, was man will. Und das Ergebnis aller sogenannten Friedensinitiativen war: nee, wollen wir nicht. Wir wollen die Ukraine haben und Punkt. Also ich glaube, das ist ein bisschen, Entschuldigung, dass ich sage, aber es ist ein bisschen unrealistisch zu glauben, dass man mit Diplomatie diesen Krieg aufhalten wird. Sondern man sieht ja,
Ja,
also
das
der
auch, ja.
Unterschied zwischen, wenn Europa sich nach Osten ausdehnt, wie sieht es heute in Polen aus im Vergleich zu 1989? Wenn man das vergleicht mit dem, wenn sich die Russen nach Westen ausdehnen, oder den Donbass, von mir aus ist das auch russisch, das erobern, wie es da jetzt aussieht, das ist ein erheblicher Unterschied. Also die Kriegsgebiete sind völlig, diese Dörfer gibt es nicht mehr, da gibt es keine Infrastruktur mehr, da gibt es keine Menschen
Nichts
mehr, das ist
mehr.
alles eine Riesenkatastrophe. Und wenn ich mir jetzt Polen angucke, die in die EU aufgenommen worden sind, da sieht das da deutlich besser aus. Also man kann das so nicht vergleichen, finde ich. Also diese Ausdehnerei, das denkt so sehr in kalte Kriegsstrukturen. Das ist mein Einflussgebiet und das ist dein Einflussgebiet. Und so denkt, glaube ich, auch diese Diktatur in Russland. Das ist ja nun wirklich deutlich totalitärer als bei uns, dass sie denken, das ist unser Einflussgebiet. Und ja, das stimmt wohl, dass zumindest bis zu dem Krieg im Donbass und in der Ostukraine sehr viele Russen lebten oder russischstämmige Menschen lebten. Aber das, denke ich, ist kein Grund, dass man da einmarschiert. Also in Berlin leben ja auch viele Türken, deshalb sagt ja nicht der Erdogan, da marschieren wir ein. Also das ist ja, ich weiß nicht, ob das, also ich finde das nicht ausreichend, zumal wenn man bedenkt, die Ukraine war damals die drittgrößte Atommacht Anfang der 90er, und dann gibt es diesen Vertrag zwischen Russland, Ukraine, USA, Frankreich, England, wo die alle unterschrieben haben und gesagt haben, pass mal auf, ihr gebt alle Atomwaffen ab an die Russen und dafür garantieren wir, auch die Russen garantieren, eure Souveränität in den damals definierten Grenzen, inklusive Krim und Donbass. Das kann man jetzt ja, auch da kann man als Russe sagen, pass mal auf, jetzt müssen wir hier diplomatisch mal vorgehen und sagen, wir machen mal.
Osterweiterung und so, klar. Da gibt es viele Punkte.
Aber ich verstehe den Gedanken schon. Also ich sehe das zum Teil auch so. Das haben wir ja alle. Wir sind ja nicht doof. Haben ja alle gemerkt, dass man diplomatisch da nicht weiterkommt. Das wäre ja für Trump auch wirklich super gewesen, wenn er das hinbekommen hätte. Und ganz ehrlich, ich habe es natürlich auch gehofft. Obwohl man auch da wieder natürlich das Haar in der Suppe gefunden hätte. Wenn er das hinbekommen hätte, dann wäre es er hätte, hätten wir wieder einen Kübel Dreck über ihn gekippt, wie das die westlichen Leute ja immer machen. Aber wie ist es denn? Spielen wir nicht mit der Aussicht auf einen dritten Weltkrieg, wenn wir so vorgehen, wie wir jetzt gehen? Gibt es denn keinen anderen Weg, es zu tun? Und sei es, da kenne ich mich jetzt nicht drin aus, aber auf die Bedingungen von Putin einzugehen und gewisse Gebiete abzutreten, das ist wieder zwei Gedanken, das ist der eine Gedanke. Zieht man das jetzt durch? Der Klügere gibt nach, schmeiße ich mal rein.
Wer sind die
Kann
Mächtigen
ja
der Welt
sonst
heute?
auch. Also,
Weißt
bitte.
du, wer sind die Mächtigen der Welt? Wer sind diejenigen? Wer sind die Stärksten im Wald? So, die Maus wird die Herrschaft nicht übernehmen, das ist schon mal sicher. Also, wer sind die Stärksten? Das ist halt nicht schön, das ist alles nicht schön, aber die Inder, die Chinesen, die Russen, die Amerikaner. Ich weiß nicht, wer jetzt noch dazukommen will, aber immer ist keiner da. Die Welt wird gerade völlig anders aufgeteilt. Völlig anders. Während wir hier an EU-Regeln für Flaschenverschlüsse reden, ja, sind die Chinesen dabei, Roboter sind dabei, bauen da Autobahnen. Und
Nein,
zwar quasi so.
wir sind noch schlimmer dran. Wer also Frau Merkel hat, und das spielt für mich da immer alles rein. Frau Merkel hat in Straßburg eine Rede gehalten, in der sie gesagt hat, es ist gut, dass sie jetzt, weil sie wollen ja jetzt alles regeln, reglementieren, das Internet reglementieren, und zwar sogar über die Schulen, über die Bildung sollen die Leute genau hören, was hier in Zukunft rassistisch ist und was eben nicht und was man sagen darf und was man eben nicht sagen darf. Das geht so weit, dass Kindern eingetrichtert wird, wenn jemand sagt, es gibt nur mehr, es gibt mehr, es gibt nur zwei Geschlechter, dass die Kinder in Zukunft wissen, mit dem sollte man nicht diskutieren, weil das stimmt ja nicht. So. Und Frau Merkel hat in Straßburg gesagt, dass die Art, die da jetzt eingetütet wird von Frau von der Leyen, diese ganze Reglementierung des Internets, darauf aufzupassen und das alles zu kontrollieren und auch, ich glaube, auch zu zensieren, das ist genau richtig. Denn im Internet werden Fakten mit Gefühle verdreht. Das sagt also eine Politikerin, deren Partei das Selbstbestimmungsgesetz eingeführt hat. Und da frage ich, also für mich ist es wirklich, als ich das gehört habe, was die gesagt hat, habe ich gedacht, jetzt dreht sie das um. Also alles das, was die eingeführt hat, die haben, seitdem es diese Parteien gibt, haben wir gefühltes Wetter, gefühlte Temperaturen, und gefühlte Geschlechter. So, und jetzt sagen die, Krieg ist Frieden, oder was?
Naja, es gibt ja, Boris hat gerade gesagt, wir sind die Mächtigen. Also ich glaube, es gibt tatsächlich auf diesem Planeten einen Menschen, der kann diesen Krieg in der Ukraine jetzt beenden, wenn er das will.
Wer ist
Ohne
das?
Diplomatie, das ist Herr Putin, der kann das einfach stoppen.
Das glaubt, auch da bin ich mir gar nicht sicher, weil wenn Putin das machen würde, glaube ich, dass die Hardliner, die hinter ihm stehen, ihn schassen werden und es wird weitergehen. Erstens, zweitens glaube ich, dass Zelensky tatsächlich, und das sieht man ja auch an seinen Äußerungen, Zelensky ist einem Wahn. Er ist in einem Rausch, in einem Wahn, dass mit anderer Leuts Kohle, mit anderer Leuts Unterstützung er seinen Wahn durchsetzen kann und der wird weitermachen. Ich glaube, dass Zelensky auch nicht mehr zu stoppen ist. Ich glaube, auch da ist der Irrsinn ausgebrochen. Also, ich kenne die ja alle nicht. Das ist das Tolle. Man kann so leicht drüber reden. Wir als
Genau, das
Deutsche
wollte ich
haben
gerade
natürlich
sagen,
keine Informationen. Wir kennen keinen von denen. Wir sind umgeben von Leuten, die uns was erzählen, was sie wollen, dass wir hören und so weiter und so fort. Deswegen haben wir alle sowieso keine Ahnung. Das ist schon richtig. Aber wenn ich mir angucke, wie der sich äußert, wenn ich mir das Interview von Tucker Carlson anhöre mit seiner Sekretärin und so, und auch da weißt du natürlich nicht Hintergründe und hin und her, aber der Mann ist besorgniserregend für mich. Absolut.
Aber ist denn das, wo du vorhin sagtest, wenn Putin jetzt, nehmen wir mal an, Putin würde den Krieg beenden wollen,
Ja.
dann glaube ich auch, dass ihm das in seinen eigenen Reihen schadet und wir wissen nicht, wenn er dann weggeputscht wird, wer kommt dann an die Macht? Und mein Gefühl ist, dass den Leuten hier das völlig egal wäre. Was wäre denen egal? Die würden sagen, na, dann wird er eben weggeputscht. Das ist uns egal, Hauptsache der Krieg ist beendet. Was später dann passiert, das ist egal. Aber erstmal ist der weg. Ist das nicht so? Also
Ja,
ich, das.
aber wir können doch nicht auf der einen Seite sagen, wir müssen irgendwie diplomatisch was machen, dass dieser Krieg aufhört. Und gleichzeitig diskutieren wir darüber jetzt, wenn der aufhört, dann wird es irgendwie noch schlimmer oder so. Also irgendwie müssen wir jetzt ja auch dahin kommen und sagen,
Ich
Mensch,
glaube,
nee.
das meinst du nicht, dass unsere Chance ist, also ich sag mal so, Europas Chance, aber machen wir es mal größer und fokussieren uns nicht auf Deutschland, weil ich glaube, wir haben eh nichts mehr zu sagen und auch keinen Grund, was zu sagen im Moment gerade. Aber meinst du nicht, Europa hätte die Chance, auf diplomatischen Wege den Stopp des Krieges zu erreichen, wenn man einheitlich vernünftig unterwegs wäre und nicht die Ukraine mit Milliarden füttern würde? Ich bin mir ganz sicher. Wenn du heute sagst, als Europa, ihr kriegt gar nichts mehr, es gibt nichts mehr. Und die Bedingung, die wir mit Russland haben, ist, wir unterstützen die Ukraine nicht mehr, aber ihr hört sofort auf mit dem Krieg. Und dann wird darüber geredet, was für Grenzen wir machen. Dann fangen wir an zu verhandeln. Und wenn es 5 Jahre dauert. Aber es ist für mich, diese Kriegshetze und diese einseitige Darstellung und dieses Ganze, dass man wüsste, wer was, wie, wo. Es geht ja, muss man sagen, Deutschland ist ja nicht nur gegen Putin, die sind ja auch gegen Trump. Und gegen Xi sind sie wahrscheinlich auch noch und besser als die Inder sind wir alle mal. Das ist ja der Wahnsinn, der hier grassiert, dass wir irgendwie alles immer noch denken, dass wir alles besser können. Aber was Kai gerade gesagt hat, wollte ich noch mal kurz zeigen. Guck mal, das ist das Pfingstwetter. Wir haben 28, also es sollen 28 Grad werden. Das ist das, auch heute in der Bildzeitung, das ist das Pfingstwetter.
Alles tiefrot.
Ja, und da, ich meine, da sieht man, wessen Geistes Kind die sind. Und das glaube ich halt, ob das jetzt fürs Klima, ich meine, jetzt kommt das bei dem Klima gerade raus, dass das ein Bullshit ist und dass da der Weltklimarat zwei wissenschaftliche Abteilungen, eine Propagandaabteilung hat und dass die einfach irgendwas gemacht hat. Das ist schon ziemlich übel.
Muss
Ich
schon
glaube,
recht,
dass
ja.
da viel rauskommt. Aber ich bin sehr gespannt, was den Krieg angeht, ne? Bin ich sehr gespannt, wann jemand auf die Idee kommt, sich jetzt stark zu machen für Frieden, weil es wird gar nicht drüber geredet. Es
Also,
wird nicht über Frieden geredet.
ja, ich
du hast
glaube,
ja gerade
das
die
ist.
Frage im Raum gestellt, was denn passiert, wenn Europa jetzt sagt, pass mal auf, wir unterstützen die Ukraine gar nicht mehr, mit der Bedingung irgendwas. Ich glaube, dann passiert genau das, was von Anfang an passieren sollte, aus russischer Sicht, nämlich dann gibt es keine Ukraine mehr.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es da unten in Donbass nicht mehr gibt in ukrainischer Hand. Ich glaube nicht, dass es dann sofort, weil es wird ja, du darfst ja nicht vergessen, Europa ist ja trotzdem, auch wenn es in den letzten, keine Ahnung, seit Corona wahrscheinlich seinen Wert wahrscheinlich, keine Ahnung, zu 2 Drittel verloren hat irgendwie und seinen Welteinfluss sowieso. Aber ich glaube, dass die Chance, ich glaube nicht, also ich andersrum, ich glaube daran, dass es wert ist für den Frieden, alles einzusetzen und dass es überhaupt keinen Sinn ist, Milliarden in Krieg zu investieren. Ich bin einfach, da bin ich halt echt oldschool vielleicht oder stehen geblieben, aber ich bin,
Also
sorry, ich bin Frieden.
richtig oldschool wäre jetzt ja, wenn du sagst, si vis pacem, parabellum. Dieser alte Spruch von den Römern, wenn du den Frieden willst, bereite dich für den Krieg vor. Das
Ja.
ist ja das. Also wenn einer zu mir kommt und mich ausrauben will, ich sage, komm her, kriegst du ein paar auf die Fresse, dann überlegt er sich vielleicht nochmal. Also das ist ja der Kerngedanke dahinter. Und ich glaube, also wir haben das ja gesehen, dass am ersten Tag das losging mit diesem Einmarsch von Nord direkt auf Kiew. Das hat ja mit Donbass nichts mehr zu tun. Und ich glaube sehr wohl, dass es tatsächlich, ich gehe jetzt mal einen richtig großen Schritt weiter, ich glaube sehr wohl, dass im Kreml heute, und das ist sicherlich nicht nur Herr Putin, wieder diese alte Sowjetdoktrin in den Köpfen ist, das ist unsere Einflusssphäre und die geht mindestens bis dahin, wo die Mauer innerhalb Deutschlands war und eigentlich ist der Ärmelkanal das Ziel. Das ist natürlich eine total jetzt hoch und eine riesige Stellung und hochaggressiv, aber ich glaube, dass genau dieses Sphärendenken in deren Köpfen ganz aktiv ist.
Ja, kann sein. Wir wissen, auch das ist ja, muss man sagen, wissen es nicht. Ich finde es ja zumindest, also sagen wir so, das Schlimmste ist ja, dass wir, also in Deutschland im Moment gerade brauchst du zum Beispiel Roger Köppel von der Weltwoche, um überhaupt die andere Seite zu hören. Das ist das eigentlich Schlimme. Ich finde, das Schlimme ist, dass wir eben nicht mehr. Dass die Sachen nicht mehr von Journalisten so aufgearbeitet werden, dass die Journalisten den Mächtigen auf die Finger klopfen oder dass die genau angucken, was die Mächtigen machen. Das passiert leider nicht. Und das macht, glaube ich, ganz, ganz vieles kaputt. Das treibt auf der einen Seite Menschen, die anders denken und darüber reden wollen, in die Einsamkeit oder hinter die Brandmauer oder sonst irgendwo hin. Und auf der anderen Seite verhindert das für jeden Einzelnen hier, also auch die Macht der Menge der Gedanken, verhindert es, dass ein gewisser Grundspirit da ist für Frieden. Und ich glaube, dass man jetzt, also die meisten Menschen merken, im Moment gerade, was, meine Kinder sollen jetzt in den Krieg, da finde ich jetzt nicht mehr lustig. Und dann sind selbst die alle, die dafür waren, finden, sagen plötzlich, oh nee, das ist jetzt aber nicht schön, wenn das so
Aber da
passiert.
sind wir bei der Angst. Und die Angst ist ja immer gut.
Ja, die Angst ist gut, das stimmt.
Angst ist immer gut. Leute, die ängstlich sind, kann man gut leiten.
Ja.
Und ja. Es,
Ja,
also
also
ich.
ich glaube, du hast gerade so ein Stichwort gesagt mit diesem mit Brandmauer und so weiter. Ich glaube, ich erlebe das auch so, dass das ganz viel auseinandergetrieben wird, und zwar von beiden Seiten. Also dieses, das hatten wir vorhin mit dem, mit dem nicht zuhören, mit dem, die sind sowieso bäh und mit denen sprichst du nicht und denen darfst du keine Plattform geben und so weiter. Ich glaube tatsächlich, dass das ganz schnell heute der Reflex da ist, draufhauen, die sind sowieso bescheuert, die haben keine Ahnung, egal von welcher Seite jetzt. Und dass das wirklich ein gesellschaftliches Problem ist, auch dieses ganze Negative, was da drin ist, also auch diese Negativsicht immer, die in allem drin ist. Also irgendjemand von irgendeiner Partei sagt irgendwas und dann kommt die Gegenseite, egal wer es ist, nicht als erstes auf die Idee, das mal sich anzuschauen und zu überlegen, welche Gedanke ist da drin, wie Kay das macht, sondern das ist per se alles Scheiße und Schrott und dummes Zeug, und dann werden irgendwie so Ersatzkriegsschauplätze geholt. Also ja, der hat damals auch das gesagt oder die hat damals auch so gemacht und so weiter und vor 500 Jahren und vor 6000 Jahren und vor, ich weiß nicht was, war das aber mal alles so und so. Und ich glaube, dass das nicht geeignet ist, diesen auch einen gesellschaftlichen Frieden, den ich persönlich in großen Teilen schon vermisse, zu stärken oder wiederherzustellen, geschweige denn dann einen wirklichen existierenden Krieg in Europa irgendwie zu beenden. Oder sollten
Aber
wir vielleicht bei uns selber anfangen?
wo ist er denn geblieben? Denn dieser Gedanke, denn das habe ich ja, ich bin ja jemand, der immer reflektiert, immer hin und her reflektiert.
Ja.
Und die Frage ist natürlich, wo ist denn eigentlich der Frieden und das Wohlwollen und die Harmonie in unserer Gesellschaft, wo ist sie geblieben? Die ist im Moment ja nicht da. Ich hatte mich vorgestern beinahe hier im Putni geprügelt. Also die ist, ja, ich habe einfach neben einer Frau gestanden und die hatte eine riesige Warze auf der Nase. Und die hatte nicht Unrecht. Ich stand ein bisschen dicht da, weil ich hatte die ganzen Arme voller Einkäufe mit Valentina zusammen und wollte das ablegen. Und die war an so einer Selbstbedienungskasse und hatte den Korb schon leer gemacht und wollte nur noch ihren Bon ziehen. Und ich habe meine Sachen schon da abgelegt. Und dann hat die nicht gesagt, bleiben Sie bitte zurück, sondern was rücken Sie mir denn jetzt hier so auf die Pelle? Ich bin hier noch nicht fertig. Und dann habe ich gesagt, entschuldigen Sie, ich weiß, Sie haben recht, aber das kann man auch anders sagen. Hören Sie mal zu, belästigen Sie mich nicht. Also es war auch sofort so, die hat dann gesehen, dass ich eine Flasche, wie heißt denn das, dieses Hanfgetränk, das in so Bierflaschen abgefüllt wird, die hat nur diese Flasche gesehen und hat gleich gesagt, trinken Sie mal weniger Alkohol. Und dann habe ich gesagt, jetzt reicht es aber langsam. Und dann kam eine Kassiererin und dann hat die gesagt, machen Sie von Ihrem Hausrecht Gebrauch, werfen Sie den raus, der hat mich belästigt. Also du konntest ja gar nichts gegen machen. Ich bin gestern da nochmal hingefahren, habe mir die Geschäftsführerin geschnappt und habe gesagt, das passiert mir jetzt nicht noch ein einziges Mal, dass ich mich hier als Alkoholiker beschimpfen lassen muss bei Ihnen. Wer Selbstbedienungskassen einführt, sollte auch dafür sorgen, dass die vernünftig beobachtet werden. Und wer Verkäuferinnen hat, die müssen halt in beide Richtungen deeskalieren. Nicht nur in die, von der diese Frau in den Arm nehmen und mich da stehen lassen mit meiner Tochter, wie blöde. Und ich bin ganz ehrlich, ich hätte der Frau am liebsten eine gepfeffert. Das Schöne war, dass die dann sagte, wie sah die denn aus? Sag, ich weiß es nicht, kann mich nur an eine riesige Warze erinnern. So, aber ich habe dann zu dieser Geschäftsführerin dann gesagt, Sie wissen ja, dass die Menschen alle momentan auch alle nicht gut drauf sind. Und da muss man wirklich auch gutes Personal haben, die deeskalieren können, weil alle sind irgendwie auf Anschlag. Und das sagte die dann auch. Die große Frage ist aber, wo ist das hin? Und ich finde das ja ehrenrührig, dass du jetzt sagst, ich denke das ja auch, wir müssen das positiver, wir müssen zusehen, dass wir uns drehen, dass wir alles ein bisschen positiver sehen und ein bisschen lächelnder durch die Leute gehen. Aber die Frage ist, die eine Frage ist, wie kommen wir da wieder hin bei den furchtbar vielen schlechten Nachrichten, die übrigens alle das Ergebnis sind von dummen, schlechten Politikern, von den Politikern, die uns übrigens einreden wollen, wir sollen den Krieg ziehen. Und die andere Seite ist, dass uns ja immer gesagt wurde, jetzt waren die Zeiten so schlecht, es wird alles besser. Die Renten sind schlecht, wir müssen uns jetzt kümmern, das wird besser. Und es wurde ja eigentlich, solange wie ich jetzt denken kann, wurde eigentlich nichts besser, außer das, was ich für mich in meinem Privatleben selbst in die Hand genommen habe. Aber auf die Politik konnte sich im Prinzip keiner verlassen. Und deshalb ist es, glaube ich, so, dass die Stimmung so weit unten ist und dass die Politik nicht hört. Sie hören. Es ist ja nicht nur so, dass sie nicht mehr hören. Sie widersprechen ja und lügen uns ins Gesicht. Da habe ich gestern einen FDP-Politiker gesehen, der gestern gesagt hat, der hat genau meine Gedanken ausgesprochen. Der hat gesagt, ich fühle mich radikalisiert und ich werde oft angesprochen, ich hätte mich radikalisiert. Und ja, meine Damen und Herren, ich habe mich radikalisiert und ich sage Ihnen auch genau, wer es war. Es war Bärbel Baas, weil die uns so dreckig ins Gesicht gelogen hat, zweimal, dass mir auch die Lust darauf vergeht, gute Laune zu haben und für irgendwelche Werte in Zukunft in den Krieg zu gehen oder meine Tochter dahin zu schicken, weil ich diesen Leuten nicht traue. Also ich denke auch, wir müssen positiver denken, sonst kriegen wir das Ruder nicht rumgerissen. Aber mit der Kaste da oben wird das nicht funktionieren.
Ich glaube, das war ganz viel Wahres drin, was du gesagt hast. Es gibt ja eine, das ist meine Wahrnehmung, es gibt so eine Art Vollkasko-Mentalität, die so um sich greift, dass die Leute glauben, sie haben Recht auf alles, sie haben Recht auf Freiraum an der Dingskasse und sie haben Recht auf rumballern können und so weiter. Du hast gerade gesagt, ich mache das jetzt selber. Und ich glaube, das ist das, was uns sehr, sehr fehlt, dass die Leute merken, weißt du, dass wir alle an uns selbst anfassen, pass mal auf, wir sind die Täter dieser Gesellschaft, unseres Miteinanders. Ich persönlich empfinde das nicht so, dass es die da oben gibt, die Politiker da oben sind. Ich kenne so viele Politiker in den letzten Jahren, die ich so beobachtet habe, begleitet habe, auch mit vielen Veranstaltungen. Also es gibt da keine Verschwörung von irgendwelchen Leuten, die das da oben machen oder so. Sondern was ich sehe ist, das ist heute so, also wenn wir drei jetzt in die Politik gehen, dann haben wir nach einer Woche keinen Bock mehr. Egal was wir sagen, egal was wir äußern, das gibt als erstes ein paar in die Fresse medial. Und im Internet sowieso. Da wird dann also geschimpft und bedroht und sonst was. Und ich glaube, das führt dazu, dass immer weniger Leute überhaupt Lust haben, sich irgendwie politisch einzubringen, geschweige denn da sich richtig ins Licht zu stellen und dann diesem Sturm sich dahin zu stellen. Und das führt unter anderem dazu, dass wir immer mehr mittelmäßige, um das höflich zu sagen, mehr mittelmäßige Leute da haben und immer weniger mit Charakter und Haltung, weil du damit heute in diesen sozialen oder von mir aus auch asozialen Medien sofort zerhackstückt wirst.
Nein, Moment. Das stimmt. Ich muss jetzt gleich hier raus, weil ich muss mit meiner Tochter gleich weg. Das stimmt, du hast da nicht unrecht, aber das Problem sind nicht die Menschen, die alles hinterfragen. Das Problem ist das System. Das Problem ist Machterhalt und das System. Da empfehle ich das Buch von Joanna Cotard, Inside Bundestag. Da siehst du ja, die macht da ja Vorschläge und sagt, was wir ändern müssen, damit Politiker entweder, die sagt ja auch genau das, was du sagst. In diesem Buch sagt sie, wenn jemand ist ein halbes Jahr in der Politik und alle Vorsätze sind weg, weil er sich das gar nicht leisten kann, nicht möchte und die Mechaniken, die dazu führen, die müssen wir ändern. Und diese Mechaniken bilden das System. Das heißt, wir müssen ein politisch völlig anderes System bekommen. Ob die AfD das bringt oder nicht, das weiß ich nicht. Aber die Parteien, die wir jetzt haben, bringen es nicht. Und die jungen Leute machen es ja alles noch schlimmer. Also wenn du dir die jungen CDUler und die jungen SPDler anhörst, die sind ja noch schlimmer. Da die jungen Grünen und die Linken wollen allen alles wegnehmen, ohne überhaupt irgendwann irgendetwas zu produzieren. Die Grünen erfinden noch 68 Zusatzgeschlechter dazu. Und die jungen CDU-Leute erklären ja Merz auch zum Nazi. Also das kannst du auch alles vergessen. Es tut mir leid, dass ich das war jetzt mein Wort zum Sonntag.
Das ist euer Podcast.
Ich würde das ausgerechnet heute. Aber ich kann nicht länger.
Okay, vielleicht ladet ihr mich ja nochmal ein, wer weiß.
Das nächste Mal sprechen wir über Cancel Culture, weil du bist machst ja auch Events und Veranstaltungen. Wir sollten über Cancel Culture sprechen. Auch da hätten wir einiges zu sagen.
Ja.
Wie wäre denn das jetzt, wenn wir, wie machen wir denn das jetzt? Also wir müssen das ja irgendwie klären. Wir können ja das nächste Mal wieder einladen oder wollen wir uns verabreden für die übernächste Sendung oder wollen wir irgendwas machen?
Also, ich bin ja nur Gast, ich nehme jeden Vorschlag an.
Und was sagst du, Boris?
Wir machen das wie immer, wir machen das spontan.
Ja, gut, also ich würde mich freuen, wir machen da weiter. Und es tut mir wirklich total leid, der Zuschauer und Hörer wird sich jetzt bestimmt auch ärgern, aber ich habe meine Frau ins Krankenhaus gebracht, es sind wieder andere Zeiten, ich muss jetzt da mit meiner Tochter los. Und Ich wollte, ja, ich gehe ja sofort. Ihr könnt ja noch drin bleiben. Ach nee, es geht ja nicht. Ich muss das ja beenden. Ne? Ja,
Deswegen, Freunde, ich wünsche euch einen schönen Tag, liebe Community. Der Kai muss jetzt los, dringend. Der Kai muss jetzt dringend los.
Ich wollte noch Danke sagen für die Spenden, die gekommen sind. Danke, danke, danke. Ja, Valentina, ich komme. Komm doch mal eben ins Bild, wink mal einmal. Einmal ganz kurz, ganz kurz. Mach mal einmal so. Einmal. Die Leute glauben mir sonst nicht, dass ich weg muss. Komm mal einmal rum, mach mal so. Mach die Scheiße aus, hat die jetzt gesagt.
Also, nein, danke. Die soll nur ihre Hand ins Bild halten und winken. Das würde gelten.
Das war sie.
Okay. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Tschüssi.
Tschüssi. Ciao.
Tschüss.